Ich möchte Sie herzlich begrüßen heute Morgen. Wir wollen Offenbarung Kapitel 21 aufschlagen. Ich soll noch einiges sagen zu meiner Person. Ich bin schon hier gewesen, aber nicht als Prediger. Ich war damals mit dem Bruder Herbert Janssen da. Schon einige Jahre her, ich denke so etwa 6 Jahre, wo er den ersten Petrusbrief ausgelegt hat, hier eine Woche. Ich bin aus der Schweiz, aber ich bin Österreicher, meine Frau ist Schweizerin. Wir wohnen seit 18 Jahren in der Schweiz. Wir haben 4 Kinder. Mein Dienst ist seit etwa 16 Jahren ein vollzeitlicher Dienst, wo ich Gemeinden diene, am Wort Gottes. Ich habe mit dem Bruder Herbert Janssen die letzten 16 Jahre zusammengearbeitet. Wir haben auch an der Bibelübersetzung, die er herausgegeben hat, gearbeitet. Da durfte ich auch mitarbeiten. Wer sich noch interessiert, ich habe noch ein paar Exemplare da. Und wir geben auch eine Zeitschrift heraus, die heißt Unterwegs notiert. Das ist so 6-mal im Jahr, ein paar Blätter. Ich tue Dienste in verschiedenen Ländern, Deutschland, Schweiz, Österreich, Ungarn, Rumänien, Moldawien, Ukraine. Also man kommt einiges herum, das ist auch sehr schön. Ja, und hier, diese Woche hatten wir eine Woche über das Buch der Offenbarung. Einige von euch waren in der Bibelstunde dabei. Da hatte ich einen Überblick gegeben. Einigen habe ich übrigens versprochen, noch ein paar Kopien. Ich habe also ganz wenige habe ich noch da. Wenn zu wenig sind, kann man noch kopieren von dem, was ich da am Freitag gesagt habe. Übrigens, ich fange an mit einer Korrektur. Ich hatte dort eine Bibelstelle genannt am Freitag und heute kam ich drauf, am Morgen, dass ich die falsche Bibelstelle genannt habe. Es ging damals um die Hure, Babylon, und ich habe eine Stelle zitiert aus Klagelieder, oder ich habe auf Klagelieder 1, Vers 1 verwiesen, aber dort steht das nicht, was ich sagen wollte. Das steht in Jesaja 1, Vers 21. Also wer sich da Notizen gemacht hat am Freitag, darf das korrigieren. Jesaja 1, Vers 21. Wie ist sie zur Hure geworden, die treue Stadt? Das war dieser Vers. Aber heute möchte ich, dass wir ganz an das Ende des Buches gehen von Offenbarung, Kapitel 21. Die ersten 8 Verse sind eine Beschreibung oder eine Ankündigung, eine Vision über den neuen Himmel und die neue Erde. Und dann ab Vers 9 werden wir dann näher betrachten. Aber ich lese schon Vers 1, damit wir den Zusammenhang haben. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel niederkam. Sie war bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine große, laute Stimme aus dem Himmel, die sagte, siehe, die Zeltwohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen sein Wohnzelt haben. Und sie werden seine Volksscharen sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch wird es je mehr Schmerz geben, weil das Erste vergangen ist. Und der auf dem Thron sitzt, sagte, siehe, ich mache alles neu. Und er sagt zu mir, schreibe, weil diese Worte wahrhaftig und treu sind. Und er sagte zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Dürstenden von der Quelle des Wassers des Lebens geben, kostenlos. Der überwindet, wird alles erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir der Sohn sein. Aber den Feiglingen und Ungläubigen und Gräulichen und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern wird ihr Teil in dem See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Man sieht hier zwei Bereiche. Das eine ist das neue Jerusalem und alles, was außerhalb ist, außerhalb des neuen Jerusalems, das ist der zweite Tod, der ewige Feuersee. Auch in Kapitel 22, Vers 15, Vers 14. Kapitel 22, Vers 14. Seliger sind die, die seine Gebote tun, damit ihr Anrecht sein wird an dem Baum des Lebens und sie eingehen durch die Toreingänge in die Stadt. Das sind die Gläubigen, die Geretteten, die sind da drinnen. Vers 15, aber draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der Lüge liebt und übt. Zwei Bereiche, die Stadt, da sind die Geretteten, die Gläubigen, und außerhalb der Stadt, da sind die Verlorenen. Nur diese zwei Bereiche gibt es in alle Ewigkeit. Und ich möchte heute uns mitnehmen lassen, und wir alle wollen uns, denke ich, mitnehmen lassen in diese Erklärung, die uns gegeben wird in einer Ergänzungsvision, Vers 9, Kapitel 21, Vers 9. Da wird diese Braut beschrieben, die Braut des Lammes, die Frau des Lammes. Und die Braut ist eine Stadt, so wie ich am Freitag gesagt habe. Die andere Ergänzungsvision ist in Kapitel 17 über die andere Stadt und die andere Frau. Es gibt zwei Frauen und zwei Städte. Die eine ist eine Hure und sie heißt Babylon. Die ist die Braut und sie heißt Neues Jerusalem. Das Neue steht dem Alten gegenüber. Also hier lesen wir Vers 9. Und es kam zu mir einer der sieben himmlischen Boten, die sieben Schalen gehabt hatten, voll der sieben letzten Plagen, und er sprach mit mir, komm, ich werde dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er trug mich im Geiste fort auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, wie sie niederkam aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Lichtglanz war einem höchst kostbaren Stein gleich, einem kristallenen Jaspisstein. Bis hierher mal. Wir haben hier in den Versen, nach der Einleitung, haben wir die Beschreibung der Stadt. Und in sieben Punkten geht er vor, in sieben Szenen, oder siebenfach wird sie beschrieben. Zuerst ihr Glanz, Vers 11, dann ihre Außenansicht, Vers 12 bis 14. Dann drittens ihre Größe, die Größenmaße, Vers 15 bis 17. Dann viertens das Baumaterial, Verse 18 bis 21. Dann fünftens ihr Heiligtum, Vers 22. Sechstens ihr Licht, Vers 23. Und siebtens ihre Bevölkerung, die Bewohner. Bis zum Ende von Kapitel 21. Und dann wird uns noch etwas von dem Leben in dieser Stadt berichtet, in Kapitel 22, die ersten fünf Verse. Aber jetzt schauen wir uns das an. Also es geht um eine heilige Stadt im Gegensatz zu der unheiligen alten, dem unheiligen alten Jerusalem. Hier ein heiliges neues Jerusalem. Und sie kommt von oben im Gegensatz zu dem Jerusalem drunten, dem Jerusalem nach dem Fleisch, ist hier die von oben, das Jerusalem droben, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist, dargestellt als die Braut des Lammes. Die große Stadt, sie ist groß, im Kontrast zu der anderen großen Hure. Die ist groß auch. Und sie wird jetzt zuerst, das wird die Herrlichkeit beschrieben. Es heißt hier einfach, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, sie reflektiert die Herrlichkeit Gottes, die Schönheit Gottes. Die Braut ist so schön wie Gott. Sie ist Christus ähnlich. Ihr werdet sein wie Gott, hat die Schlange gesagt. Und dann war der falsche Weg. Dann ist der Mensch den falschen Weg gegangen. Hier ist sie den richtigen Weg gegangen. Als eine Erlöste durch das Blut des Lammes. Nicht aus Werken der Gerechtigkeit, sondern durch die Gnade. Und diesem Lamm ist sie nachgefolgt bis zum Tod. Hat ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Diese Braut ist die Gesamtheit der Erlösten, die hier vor dem Thron Gottes steht. Gott ist ihr Glanz, sie ist mit Gott bekleidet. Das heißt hier, ihr Lichtglanz war einem kostbarsten Steine gleich, wie ein kristallener Jaspisstein. Der Jaspis, den kennen wir aus Kapitel 4. Gott wird dort dargestellt als der Jaspis. Der auf dem Thron sitzt, war einem Jaspis gleich. Jaspis ist ein geschliffener Diamant. Weiß glänzend, weiß rein, durchsichtig, Kristallen. Und er ist der höchste Wert im Universum. Er ist der höchste Wert. Deshalb hier das Bild von dem wertvollsten Stein. Und schön, er ist der schönste. Ja, die Schönheit ist die von Gott und diese Schönheit und diesen Wert gibt jetzt Gott weiter an die Braut. Jetzt ist auch die Braut so schön. Diese Stadt, die gleichzeitig eine Braut ist. Der reflektiert das Licht von Gott. Es hat keine Lichtquelle in sich, aber reflektiert die Schönheit von Gott. Das Zweite, was wir hier sehen in Vers 12 bis 14, ist die Mauer. Die Außenansicht, zuerst die Mauer, dann die Tore. Also wir nähern uns jetzt dieser Stadt. Wir stellen uns vor, wir waren ein bisschen weiter weg, da haben wir nur dieses kleine Glanz gesehen. Und jetzt nähern wir uns der Stadt. Und jetzt sehen wir die Mauer. Jetzt wird sie gezoomt. Die Mauer spricht von Schutz und Sicherheit. Sie hat eine große und hohe Mauer. Also wenn sie groß ist und hoch, dann kann niemand diese Stadt einnehmen. Ja, die ist sicher, die Stadt. Und niemand kann sich auch reinschwindeln in die Stadt, der nicht dort hineingehört. Sie ist geschützt von allem bösen Einfluss, diese Stadt. Und die Tore, heißt es, sie hatte 12 Toreingänge und auf den Toreingängen 12 Engel. Also die Tore, die sprechen vom Zugang. Und zwar sind diese 12 Tore sind auf allen Seiten, auf allen 4 Seiten der Stadt gibt es 3 Tore, also genügend Tore, um einzugehen. Man hat Zugang von allen Seiten. Die 12-Zahl, 12 Tore spricht von der Vollendung. Die Zahl der Vollendung ist die 12. Das kommt hier immer wieder vor, 12.000 und 12 mal 12 Ellen und so weiter. Die Zahl der Vollendung. Sie hatte 12 Toreingänge und auf den Toreingängen 12 Engel. Also auf den Toreingängen stehen die Cherubim, die Engel Gottes, die Wächter der Heiligkeit Gottes. Wenn wir denken an die Cherubim, die kennen wir schon aus den ersten Seiten der Bibel. Die Cherubim bewachten den Eingang zum Paradies. Und hier bewachen diese Engel die Heiligkeit dieser Stadt und die Heiligkeit Gottes. Kein unkontrollierter Zugang also zu dieser Stadt. Und wer nicht durch das Tor eingeht, der kann nicht gerettet werden. Es ist der einzige Weg, durch das Tor einzugehen in diese Stadt. Namen draufgeschrieben, heißt es. Und Namen draufgeschrieben, das sind die 12 Stämme der Söhne Israels, die Namen. Also das Volk wird, das Gottesvolk ist angeschrieben hier an den Toren. Das heißt, die Bürger dieser Stadt sind Israel. Hier haben wir ein Jerusalem. Bewohnt von einem Israel. Ja, Israel heißt Gottesstreiter, die da drinnen wohnen, das waren auch Gottesstreiter. Die Erlösten sind im Kern immer ein Israel. Gott hat nämlich Israel erwählt, nicht ein anderes Volk. Er hat Israel erwählt. Dass dann später, als viele Israeliten den Messias ablehnten, dass dann einige aus den Völkern eingepropft wurden, das ist nur Gnade, aber es ist trotzdem Israel. Römer 11 spricht der Apostel Paulus von dem Ölbaum Israel und dort sind die Heiden eingepropft, die an den Messias glauben. Also es durften auch im Alten Testament durften auch schon welche hinzukommen, der Hethiter, Uriah zum Beispiel, oder? Und die Ruth, die war auch eine Moabiterin, aber sie kam hinzu. Aber jetzt kommen viele hinzu. Aber trotzdem verliert die Stadt nicht den israelitischen Charakter. Die Stadt bleibt ein Israel und sie bleibt in Jerusalem. Es ist zwar ein Neu-Jerusalem, aber es ist immer noch ein Jerusalem. Ja? Das Heil kommt aus den Juden, das wollen wir nie vergessen. Also hier bilden die alttestamentlichen und die neutestamentlichen Heiligen eine Einheit. Die anderen werden nicht ohne uns vollendet, sagt der Hebräerschreiber mal in Kapitel 11, Vers 40. Die Alten werden nicht ohne die Neuen vollendet. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, werden sie alle zusammen vollendet. Und hier ist die Zeit nach der Wiederkunft Jesu Christi beschrieben. Die Beschilderung also am Stadttor bezeichnet den Namen der Stadt. Es ist ein Israel, eine israelitische Stadt. Und die Tore zeigen, dass man nur durch diese Tore Israels in die Stadt hineinkommt. Vers 13, vom Aufgang her drei Torangänge, Aufgang heißt Osten, Sonnenaufgang. Von Mitternacht her drei Tore, das ist dort, Mitternacht ist Norden. Und vom Mittag drei Toreingänge, das ist Süden. Und vom Untergang drei Toreingänge, das ist Westen. Also nach allen vier Himmelsrichtungen drei Tore. Von überall her darf man kommen, von überall her. Das Heil ist von Israel, aber für die ganze Welt. Vers 14, die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und an ihnen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Hier erfahren wir etwas über die Fundamente. Die Grundsteine, die Fundamente dieser Stadtmauern, 12 Fundamente, und die Fundamente sind die Apostel des Lammes. Die Gemeinde Jesu, das Volk Gottes ist aufgebaut auf dem Fundament der Apostel, und die Apostel waren auch Propheten, also auf dem Fundament derer, die Apostel und Propheten sind, Epheser 2, Vers 20. Die Apostel haben die Wahrheit enthüllt, die der Herr Jesus Christus ihnen anvertraut hat. Das lehrmäßige Fundament dieser Stadt ist die Apostellehre. Jetzt ist es enthüllt, diese Wahrheit. Und dieses Fundament verleiht dieser Stadt Festigkeit. Die Grundlage sind also diese Apostel, die Namen der Apostel werden hier gegeben. Dann drittens, dritter Punkt, Vers 15 bis 17, die Größe, die Größenmaße. Und er, der mit mir sprach, der hatte ein goldenes Rohr. Das ist genauso dieses Rohr, wie das Rohr, das der Engel hatte, der den Tempel in Hesekiel 40 ausgemessen hat. Hier haben wir einen, der misst die Stadt aus. Und der mit mir sprach, hatte ein goldenes Rohr, damit er die Stadt und ihre Toreingänge und ihre Mauer messe. Und die Stadt ist im Viereck angelegt, ihre Länge ist so viel wie ihre Breite, also ein Quadrat, sagen die in der Mathematik, die Lehrer in der Schule. Länge und Breite, Länge mal Breite, ein Quadrat, im Viereck angelegt. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. 12.000 Stadien, das ist eine ganz, ganz große, sehr, sehr, sehr groß für eine Stadt. 12.000 Stadien, das ist eine Stadt, die geht von Westerweiler bis nach Kairo auf der einen Seite und von Westerweiler bis weiter über Moskau hinaus auf der anderen Seite. Eine riesengroße Stadt. Die 12 mal die 1000, 12.000. 12 ist die Zahl der Vollkommenheit und 1000 die Zahl der Vielheit. Vollkommene Größe, jedenfalls groß genug für alle. Die Stadt hat Grenzen, allerdings, sie hat Grenzen, die sind aber sehr weit draußen, aber sie hat Grenzen. Es kommen nur die hinein, die erlöst sind durch das Blut des Lammes, die anderen sind draußen. Und was interessant ist, es heißt da weiter, er maß die Stadt mit dem Rohr, 12.000 Stadien, ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Also jetzt würden die Mathematiklehrer sagen, das ist ein Kubus, oder? Länge mal Breite mal Höhe, alles gleich lang. Das ist ein Würfel, ein Kubus. Was im Alten Testament hat diese Maße? Ich meine nicht die Größe, sondern die Maße, dass es gleich lang und gleich breit und gleich hoch ist. Es gibt nur einen einzigen Gegenstand im Alten Testament, der ist gleich lang und gleich breit und gleich hoch. Wissen Sie was? Bitte?
Die Bundeslade.
Nein, nicht die Bundeslade, aber wir sind schon sehr nahe dran. Das Allerheiligste, genau, das Allerheiligste im Tempel. 20 Ellen die Länge, 20 Ellen die Breite und 20 Ellen die Höhe. Steht in 1. Könige 6, Vers 20. Das Einzige, das diese Maße hat. Aber hier haben wir ein riesengroßes Heiligtum. 2200 Kilometer in der Länge und 2200 Kilometer in der Höhe und 2200 Kilometer in der Breite. 240 Mal so hoch wie der Mount Everest. Ziemlich hoch, oder? Wenn man da oben steht, dann schaut die Erde nur ganz klein aus, von so einer großen Höhe betrachtet. Vollkommene Größe. Vollkommene Größe. Wir merken, es geht um eine Vision, oder? Hier zerbricht jede Vorstellung. Wenn wir die Offenbarung lesen, müssen wir immer daran denken, das sind Visionen. Und die Visionen, die sagen was aus. Es hat wenig Sinn, das Bild zu zeichnen. Es ist viel wichtiger, die Assoziationen, die hergestellt werden, die wollen uns etwas, die sind wichtig und die wollen uns etwas sagen. Vollkommener Raum, vollkommene Harmonie. Und dann geht es weiter, es heißt hier, und er maß ihre Mauer 144 Ellen eines Menschenmaß. Das ist das Maß des Engels. 144 Ellen, das sind 70 Meter hohe Mauern. Man stelle sich mal vor eine Stadtmauer, die 70 Meter hoch ist. Da geht es weit, weit, weit hinauf. Ja. Höher als ein Kirchturm, üblicherweise, ist. Und aber das sind die ganze Mauer, die ganze Stadtmauer. Man merkt hier, diese Stadt ist wirklich beschützt. Eine riesengroße Mauer. Wenn jetzt sagt jemand vielleicht, ja, aber wenn die Stadt 2000 Kilometer hoch ist, dann was ist denn dann schon eine 70 Meter hohe Mauer rundherum? Nun, wir sollen ja nicht das Bild uns malen. Wir sollen uns vorstellen, was ausgesagt wird. Ja, das wäre also, wenn wir das wörtlich malen würden, dann wäre das ein Wolkenkratzer von 200 Meter Höhe mit einer Sockelleiste als Mauer, als Schutz rundherum. Das ist natürlich nicht so zu verstehen. Es geht um das Bild und es geht um die Assoziation, die hervorgerufen werden soll. Und da sieht man die Sicherheit, der Schutz durch diese Mauer und die Größe dieser Stadt. Viertens, das Baumaterial spricht von der Schönheit dieser Stadt. Der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, heißt es hier. Wieder das, dieser Diamant, der von dem es heißt, Gott war wie ein Jaspis in Kapitel 4. Und die Gemeinde ist wieder Jaspis, also die Erlösten, das Gottesvolk ist wieder Jaspis. Hier spricht der Jaspis von dem hohen Wert, göttlicher Wert, so wert wie Gott selbst, und von der Reinheit, so rein wie Gott. Göttlichkeit und Reinheit, sie ist überaus kostbar, überaus kostbar. Wie kostbar ist dem Herrn sein Volk, seine Stadt. Die Stadt war reines Gold. Es ist nicht nur überaus kostbar, es ist rein. Gold spricht übrigens auch von das edelste Metall. Nicht der edelste Stein. Edelste Stein ist Jaspis, aber das edelste Metall ist Gold. Und Gold ist hier, auch spricht ebenfalls von einem göttlichen Wert, überaus kostbar. Und rein, Gold ist rein. Und zwar so, wie Glas, wie durchsichtiges Glas. Da ist kein Schmutz drinnen in diesem Gold. Die Stadt ist göttlich und rein. Unveränderlich rein, unverschmutzt. So ist hier das Volk der Erlösten, genauso wie Gott im Charakter, nicht in der Größe, aber im Charakter. Und das alles durch Jesus Christus, der sie gereinigt hat. Herrlich. Und das soll natürlich die Leser, die das lesen, soll das ermutigen. Wie rein lebe ich heute und morgen? Und wenn mich jemand ärgert, bin ich dann auch durchsichtiges Gold in meinem Benehmen? Das ist die Anwendung für jeden selber, der das liest. Aber bei dieser Stadt, das Baumaterial strahlt also das Wesen dieser Stadt wieder. Vers 19. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren von jeglichem kostbaren Stein verziert. Der erste Grundstein war ein Jaspis. Der Jaspis ist also weiß glänzend. Dann das nächste, der Saphir, himmelblau. Der Chalcedon, ein roter Achat, Karfunkel. Smaragd dann, tiefseegrün. Sardonyx, weiß und rot. Sardis, blutrot. Chrysolith, goldgelb. Beryl, meeresgrün. Topas, feuerfarben. Chrysopras, ein Achat, hellgrauer Achat. Hyazinth, rot-orange und purpur gemischt. Und ein Amethyst, wie ein Amethyst, der zwölfte, violett. Also alle Farben in schönsten Farben erstrahlen diese Grundsteine und sprechen von der Kostbarkeit dieser Stadt. Der Baustoff ist von höchstem Wert. Und die Toreingänge, Vers 21, und die 12 Toreingänge waren 12 Perlen. Jeder der Toreingänge war jeweils aus einer Perle. Also 12 riesengroße Perlen. Wenn schon die Stadt 70 Meter war, kann man sich vorstellen, wie groß das Tor war, diese Stadt. Die Stadtmauer 70 Meter hoch und dann ein Tor da drinnen, also jedenfalls so ziemlich einige Meter hoch. Und das war eine Riesenperle. Ja, die größte Perle, die man heute kennt, die wiegt 90 Gramm. Man stelle sich vor, was das für eine Perle ist. Ja, auch wiederum höchster Wert, kostbar. Und die Straße der Stadt war reines Gold. Auch hier noch haben wir immer noch das Thema der Baustoff dieser Stadt, das Material. Die Straße, übrigens hier steht nicht die Straßen, ja, das sind nicht viele Straßen, da ist nur eine einzige Straße in der ganzen Stadt. Hier zerbricht jede Vorstellung von einer Stadt. Aber wir, für uns ist wichtig, was wird ausgesagt durch diese Vision. Die Straße spricht vom Wandel, da geht man darauf, man wandelt auf der Straße. Und die Straße ist reines Gold, der Weg, den man da geht, ist rein und göttlich. Wie Gold, rein wie Gott, durchsichtig wie Glas. Keine Sünde geschieht hier im Wandel derer, die darauf wandeln und Spuren hinterlassen in der Stadt. Kein Schmutz, keine Sünde ist in dieser Stadt. Sie ist unveränderlich rein, diese Straße, der Weg, auf dem man da geht. Fünftens, das Heiligtum, Vers 22. Und ein Heiligtum sah ich nicht in ihr. Tja, der Tempel ist doch das Wichtigste von einem Jerusalem. Also es gibt kein Jerusalem ohne einen Tempel. Das ist für Johannes absolut unvorstellbar. Ja? Aber welches Entsetzen, in dieser Stadt ist kein Heiligtum, kein Tempelheiligtum. Oh, nein, 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 nein. Der Herr, Gott, der Machthaber über alles, ist ihr Tempelheiligtum und das Lamm. Der eine, der Gott und das Lamm. Das ist immer noch der eine. Die zwei sind der eine. Gott und das Lamm sind der eine. Die werden mit einem, zwei Nomen und ein Verb. Gott ist ihr Heiligtum und das Lamm. Das zählt dazu, zu dem Gott. Gott und das Lamm sind eine Einheit. Gott ist das Heiligtum. Also wer zu Gott kommen will, der da muss zum Lamm kommen, dann ist er auch bei Gott. Und dieses Tempelheiligtum, man darf hier also hineingehen, hier ist das Innen, hier ist der Innenraum des Tempels und hier ist Gott zu Hause. Die ganze Stadt ist zum Allerheiligsten geworden und Gott ist hier zu Hause. Gott selber als Person. Hier konzentriert man sich nicht mehr auf irgendwelche Räume. Hier konzentriert man sich auf Personen. Das ist übrigens eine ganz, ganz wichtige Lektion. Das Höchste, was es gibt, ist Beziehungen zu Personen. Nicht Beziehung zu Sachen oder Dingen. Das, wozu der Mensch geschaffen ist, ist Beziehung zu einer, zur höchsten Person des Universums überhaupt, zum Schöpfer. Und er ist eine Person. Und die Ewigkeit ist Beziehung von Personen. Die ist personenhaft. Nicht die Dinge sind wichtig. Einer hat mich gefragt, wo man im Himmel Skifahren kann. Welch eine Frage. Es gibt viel höhere Dinge als Ski zu fahren. Ja. Personen, tiefste Beziehungen. Ja. Die Stadt ist zum Allerheiligsten geworden und dort hat man köstlichste Gemeinschaft. Sechstens, ihr Licht. Die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes. Lichtquellen sind da keine nötig, damit sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Die Sonne als hellster irdischer Glanz verblasst zu gar nichts im Vergleich zu dieser Stadt. Da ist kein anderes Licht mehr nötig. Gottes Herrlichkeit erleuchtet die Stadt. Das Wesen Gottes. Da fühlen sich alle wohl, wenn es Licht ist, wenn es hell ist. Wenn es dunkel ist, da sind die Kinder, dann weinen die Kinder. Wenn es stockdunkel wird, weinen die Kinder. Da haben sie Angst. Hier ist herrliches Licht. Aber das ist freundlich, es erleuchtet sie, das gibt Erkenntnis, es führt sie, das Licht gibt Wegweisung, es schützt, das Licht gibt Sicherheit und es wärmt, das gibt Wachstum und Gedeihen. Dieses Licht Gottes ist die Quelle des Lebens schlechthin. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Das Licht Gottes geht über das Lamm zu den Menschen. Gottes Wesen geht über das Lamm zu den Menschen. Das Zentrum im Himmel ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Und immer noch ist es ein Lamm. Ein Passahlamm. Es ist immer noch das Bild von dem Auszug aus Ägypten, von der Befreiung von dem Pharao. Hier im übertragenen Sinne, der Drache war der Pharao. Der Drache, der die Gläubigen verfolgte und unterdrückte. Und das Lamm, Jesus Christus, hat diesen Drachen besiegt und die Gläubigen herausgeführt. Eine einzige Leuchte genügt für die Stadt. Eine Leuchte ist eine Lampe. Also eine einzige Lampe genügt für diese Stadt. Im Allerheiligsten, im Tempel, war es stockdunkel. Habt ihr das gewusst? Dort drinnen im Tempel war keine Lichtquelle, da war keine Glühbirne drinnen, nichts, auch keine Fackel. Da war es stockdunkel im Allerheiligsten. Hier ist das Allerheiligste ausgeleuchtet von Gott selbst. Gottes Gegenwart erfüllt sie. Siebtens, die Bewohner und die Völker werden in ihrem Licht wandeln. Die Bewohner dieser Stadt bestehen aus Völkern. Die Völker wandeln in ihrem Licht. Das Bild hier ist genommen aus Jesaja 60. Ich habe jetzt keine Zeit, dass ich Jesaja 60 noch mit euch lese, aber es ist hier einfach dieses Bild, alle bringen ihre Herrlichkeiten dorthin. Von überall her bringt man sich. Die Leute sind von überall her gekommen in die Stadt. Und die Könige der Erde tragen ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie hinein. Man denkt an das Bild von der Königin von Saba, wie sie kommt nach Jerusalem und bringt ihre kostbarsten Dinge von Arabien mit, oder? Um den Salomo zu begrüßen. Eines Tages wird alle Kostbarkeit und alle Ehre Gott zurückgebracht werden. Alle Herrlichkeit gebührt Gott. Vers 25, und ihre Toreingänge werden des Tages nie geschlossen werden. Und es wird dort keine Nacht sein, also keine Gefahr. In der Nacht war die Gefahr, deshalb musste man ja die Tore zusperren. Aber keine Gefahr ist mehr, es gibt keine Nacht mehr. Das Licht scheint ewig und ununterbrochen da drinnen in dieser Stadt. Und sie werden die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und jetzt in den nächsten Abschnitt, in diesem Kapitel 22, Vers 1 bis 5, haben wir noch einmal 7 Punkte, das Leben in dieser Stadt. Zuerst das Wasser, dann die Frucht, dann die Gesundheit, dann die Führung, dann die Gottesverehrung, dann das Licht und dann die Aufgabe. 7 Punkte über das Leben der Stadt. Es wird wieder beschrieben, und zwar wird beschrieben das Lebensnotwendige. Was ist hier lebensnotwendig in dieser Stadt? Denken wir an das, was wir als lebensnotwendig erachten. Das Wichtigste, was man braucht, ist Wasser, oder? Also 3 Tage ohne Wasser, dann wird es schwierig. Das Wasser, es beginnt mit Vers 1, mit dem Wasser. Und er zeigte mir einen reinen Fluss von Wasser des Lebens. Es ist nicht einfach Wasser, es ist Wasser des Lebens. Lebenswasser. Wasser des Lebens glänzend wie Kristall, also rein, da gibt es keine Verunreinigungen, kein Chlor drinnen und so weiter. Glänzend wie Kristall, der ausging auf dem Thron Gottes und des Lammes. Zur Erfrischung, zur Erquickung, zur Belebung braucht es Wasser. Und was ist das, was die Menschen dort erquickt und erfrischt und belebt? Man muss ja ständig belebt werden. Und Gott ist die Quelle von beständiger Belebung. Übrigens heute auch brauchen wir innerliche Belebung, Erfrischung. Dann wissen wir, wohin wir gehen müssen. Zum Lebenswasser. Gott ist das Lebenswasser. Wir lesen das Wort Gottes, das uns erfrischt. Durch das Wort Gottes lernen wir Gott kennen. Das Wasser des Lebens. Das Wort Gottes wird auch als Wasser dargestellt. Im Neuen und im Alten Testament. Hier das Lebenswasser. Gott selber. Er ist die Erquickung. Er ist die Quelle. Glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Das Wasser geht vom Thron aus, von der Regierung aus. Das ist wichtig. In der Ewigkeit bleibt Gott immer noch auf dem Thron. Gott ist immer an erster Stelle. Und als König ist er uns ein Wasser. Und heute auch, wenn Gott in meinem Leben an erster Stelle sitzt, dann ist er mir als Herr und König in meinem Leben zum Wasser, zur Erfrischung. Ich kann nicht den Herrn hinaussperren und dann mich wundern, warum ich durstig werde und elend. Und arm und blind und bloß, wie die in Laodicea, die den Herrn Jesus rausgesperrt haben. Das geht nicht, da kann ich nicht warten. Also ihr Wasser, das ist das Erste. Das Zweite, die Frucht. Der Mensch braucht ja auch Nahrung, oder? Inmitten ihrer Straße, also inmitten der Straße der Stadt und inmitten des Flusses, also inmitten der Straße und inmitten des Flusses, von beiden Seiten her, Baum des Lebens, der 12 Früchte brachte. Und jeden einzelnen Monat seine Frucht lieferte. Nun, das Bild ist genommen aus Hesekiel 47, das kennen die alle wahrscheinlich, oder fast alle. Hesekiel 47, oder? Dort ist das Bild von dem Wasser, das aus dem Tempel hervorquillt und links und rechts von dem Strom Baum des Lebens. Hier ein bisschen variiert das Bild, aber es ist doch derselbe Gedanke. Der Baum des Lebens wird hier einfach so als Singular, als Einzahl genannt. Steht hier nicht 12 Bäume des Lebens, steht nicht da. Der Baum des Lebens. Das erinnert uns an das Paradies. Dort war die Frucht ständig frisch und süß. Man musste nicht warten, bis der nächste Herbst kommt oder der nächste Sommer kommt, bis die Äpfel wieder reif werden dort auf dem Baum. Nein, 12 jeden Monat. Also du bist kaum fertig mit der Ernte, geht schon wieder los mit Ernten. Das ist praktisch, wenn man einen Baum hat, der jeden Monat frische Frucht bringt. Jeden einzelnen Monat seine Frucht lieferte. Ständig frisch und süß, nie alt, nie runzlige Äpfel. Keine Vorratskammern und keine Kühlschränke und keine Tiefkühltruhe ist nötig. Die Kirschen schmecken am besten, wenn man sie frisch vom Baum pflückt. Stimmt's? Das ist so. Und dort darf man ständig vom Baum essen. Man braucht sie nicht mal in die Kisten tun. Nein, die kann man immer ständig frisch pflücken. Das ist das Bild von geistlicher Nahrung. Der Herr erfrischt und stärkt. Und zwar, es ist gesunde Nahrung. Ja, Obstnahrung ist immer gesunde Nahrung, das wissen wir. Und da ist alles drinnen, was man braucht. Also Nahrung, Frucht in der Ewigkeit. Gott sorgt dafür, Gott selber. Drittens, die Gesundheit. Man fragt sich, wieso bleiben die Leute in der Ewigkeit eigentlich gesund? Warum werden die nicht krank? Jetzt sage ich euch das Geheimnis. Und die Blätter des Baumes dienen zur Gesundung oder zur Therapie, heißt es hier, zur Therapie und zum Wohle der Völker. Im Griechischen heißt das Wort hier Therapie. Also Gott gibt uns eine ständige Therapie über die Blätter des Baumes. Es gibt dort keine Krankheit. Warum? Das sind die Blätter des Baumes. Die Blätter zum Wohle und zur Pflege der Gesundheit, der weiteren Gesundheit, der fortwährenden Gesundheit. Es gibt kein Unwohlsein, keine Kopfschmerzen. Man sagt ja heute, gegen alles, gegen jedes Wehwehchen ist irgendwo ein Kräutchen gewachsen, oder? Aber hier braucht man nur diese Blätter. Ja, da braucht man nicht lang suchen. Man hat diese Blätter und es wird keinerlei Fluch mehr sein. Der Fluch war ja, die Krankheiten sind ja wegen dem Fluch. Ja? Aber jetzt sind keine Folgen mehr von dem Sündenfall da zu spüren. Keine Versuchung, kein Fluch, kein Prüfstein. Das ist weg. Also hier, also warum der Mensch gesund ist. Viertens, was braucht der Mensch noch, um zu leben? Jeder Mensch braucht Führung. Führung. Der Mensch ist auf Geführtwerden angelegt und der Mensch braucht eine Führung. Deshalb ist hier das Vierte, was hier genannt wird. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Also hier wird darauf aufmerksam gemacht, dass jeder Mensch von diesem Throne her regiert wird und von dem Lamm. Von dem Throne her regiert und auf dem Thron sitzt Gott und das Lamm. Und dieser Gott und das Lamm heißt nicht Mehrzahl. Das ist Einzahl. Gott und das Lamm sind zwar zwei genannt, aber sie sind eine Einzahl. Sie werden wie eine Einzahl gehandelt. Gott und der Sohn Gottes sind eins. Aber als Lamm sitzt er da, immer als Lamm. Man erinnert sich in alle Ewigkeit an das geschlachtete Lamm, das Passahlamm, das für uns geschlachtet wurde. Deshalb denken wir an das Sterben des Herrn Jesus immer wieder und erinnern uns an ihn, beim Mahl des Herrn. Alle anerkennen also das Thronrecht Gottes über sich. Wahres Menschsein ist ein Leben in der Abhängigkeit von Gott. Wenn du wirklich Mensch sein möchtest, dann musst du in der Abhängigkeit von Gott stehen und dich regieren lassen von ihm. Beherrscht werden von Gott, nicht von Lüsten beherrscht und von Launen beherrscht, sondern von Gott beherrscht. Er hat die Menschen in diese Abhängigkeit geschaffen und es braucht Gott, um wirklich Mensch zu sein. Es braucht die Abhängigkeit von Gott, um wirklich Mensch zu sein, so wie wir gedacht sind als Menschen. Fünftens, die Gottesverehrung. Jetzt wird die Gottesverehrung beschrieben. Jeder Mensch braucht eine Religion, aber hier ist die richtige Religion. Jeder Mensch braucht eine Religion. Die Atheisten haben auch ihre Religion und die Evolutionisten, das ist auch eine Religion. Jeder hat seine Religion und der Mensch braucht eine Religion. Das heißt, er braucht einen Gottesdienst. Einen Dienst für den wahren Gott. Arbeitslos zu sein ist was Schreckliches. Die Arbeit ist kein Fluch. Steht nirgends in der Bibel, dass die Arbeit ein Fluch ist. Das Schwitzen ist ein Fluch. Und die Schmerzen am Rücken und so weiter, das ist ein Fluch, ja. Folgen des Sündenfalls. Aber die Arbeit an sich ist was Gutes. Und wir sind froh, wenn wir arbeiten können. Wir sind zum Arbeiten geschaffen, wie Gott selber ein Arbeiter ist. Seine Knechte werden ihm Gottesdienst tun, heißt es hier. Nicht nur einfach dienen, Gottesdienst tun, das ist der verehrende Dienst. Da stehen hier im Griechischen zwei Wörter für Dienst. Seine Diener werden ihm dienen, könnte man übersetzen. Aber das, statt Diener steht Sklaven und statt dienen steht Gottesdienst üben. Seine Sklaven werden Priesterdienst tun. Wer hat sowas je gehört, dass ein Sklave einen Priesterdienst tun darf? Aber bei Gott ist das möglich. Die sind nämlich alle Sklaven und sie tun alle einen ehrwürdigen Priesterdienst. Sie dienen Gott. Heute tun wir das auch. Wenn wir heute dem Herrn Jesus dienen, dann ist das ein Gottesdienst. Ob wir denken immer, ja, der Prediger, der macht den Gottesdienst. Der macht die Predigt oder der redet was, ja. Aber nach dem Gottesdienst geht der Gottesdienst erst los. Dann geht es erst wirklich los. Dann dienen wir dem Herrn. Und wir sollen unser Leben so betrachten, als einen beständigen Gottesdienst. Und sie werden sein Angesicht sehen, heißt es hier. Während sie dienen, werden sie sehen. Wie schön. Der Priester im Tempel, der hat gedient, hat nicht gesehen. Da war nichts zu sehen. Die Heiden haben sich gedacht, was sind das für Religion, was die da haben? Wo ist denn ihre Statue? Wo ist das Bild von eurem Gott? Und da kommen sie rein und einer, der Pompeius war das. Pompeius, der kam in den jüdischen Tempel und sagt, jetzt schaue ich mir mal den jüdischen Gott da an und geht da rein, reißt da auf, das Allerheiligste. Da ist ja gar nichts drinnen. War nicht mal eine Bundeslade, war auch nicht drinnen, denn die Bundeslade gab es nicht mehr in der damaligen Zeit. Die Bundeslade hat nämlich zur Zeit Nebukadnezars, war die verschollen. Seither hatten die Juden keine Bundeslade mehr. Gar nichts war im Allerheiligsten. Absolut leer. Da war er völlig enttäuscht. Ja. Und die Priester, die dienen einem Gott, den sie nicht sehen. Und diese Gläubigen haben lange Zeit in ihrem Leben einen Gott gedient, den sie nicht sehen. Aber jetzt, sie dienen einem Gott, den sie sehen. Sie werden sein Angesicht sehen. Sein Dienen von ganz neuer Art. Wie schön ist das? Gott hat uns Augen geschaffen. Angesicht. Mit dem Angesicht, im Wort Angesicht steckt das Wort Sicht. Oder? Da stecken die Augen drinnen. Und Gott selber, Gottes Augen. Wir schauen Gott in die Augen. Von Angesicht zu Angesicht. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Jesaja 33, Vers 17. Und sein Name wird an ihrer Stirn sein. Ja, für die wir die Offenbarung studiert haben, die werden sich daran erinnern, in Kapitel 14, da stand das Lamm und mit ihm das Volk Gottes und der Name Gottes, der Name des Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Das Siegel des lebendigen Gottes ist der Name Gottes an der Stirn. Hinter der Stirn ist das Denken. Das Denken ist geprägt von dem Namen Gottes, das heißt von dem Wesen Gottes. Das Denken dieser Bewohner dieser Stadt ist geprägt von Gott. Sie denken wie Gott. Und heute sollen wir uns dafür schon bemühen, dass wir so denken, wie Gott denkt. Du wirst, was du anschaust, hat jemand gesagt. Du wirst, was du anschaust. Schau den Herrn Jesus an, schau ihn in der Bibel an und fang an, so zu denken, wie der Herr Jesus denkt. Sechstens, ich muss fertig machen. Sechstens, schade, ich bräuchte noch mehr Zeit, aber das geht jetzt nicht. Sechstens, ihr Licht, das Licht. Jeder Mensch braucht Licht. Ohne Licht gibt es nichts. Jeder Mensch braucht Erleuchtung. Licht ist da zum Erleuchten. Vers 5. Und Nacht wird dort nicht sein, und sie bedürfen keiner Lampe noch des Lichtes einer Sonne, weil der Herr Gott über ihnen leuchtet. In alle Ewigkeit gibt es Erleuchtung. Ich habe mal mit jemandem diskutiert, der sagt, es gibt keine Erleuchtung in der Ewigkeit. Da weiß man alles. Nein, da weiß man immer mehr. Ja, da erkennt man immer mehr von Gott. Man braucht eine Ewigkeit, um Gott kennenzulernen. Und das wird eine schöne Zeit sein. Auf der Erde, wenn wir jemanden kennenlernen, ja, dann lernen wir auch die negativen Seiten kennen. Bei Gott gibt es keine negativen Seiten zum Kennenlernen. Der Himmel ist nicht statisch. Der Himmel ist wachstümlich. Die Gläubigen wachsen in der Erkenntnis Gottes. Vers 5, das siebte. Jeder Mensch braucht eine Aufgabe. Was ist die Aufgabe hier? Und sie werden als Könige herrschen in alle Ewigkeit. Sie werden als Könige herrschen. Also die Aufgabe besteht im Herrschen. Da haben so Leute gesagt, über wen werden wir denn herrschen? Ja, nicht über Menschen. Wisst ihr nicht, dass wir Engel regieren werden? Heißt, sagt Paulus einmal in 1. Korinther 6, dass wir Engel richten werden, richten im Sinne von regieren. Der Mensch ist geschaffen zum Regieren, die Engel nicht. Eine kurze Zeit hat er den Menschen unter die Engel erniedrigt, aber eines Tages sind die Menschen über den Engeln. Psalm 8 steht das. Da wird alles Potenzial, das im Menschen steht, entfaltet werden. Und wir werden staunen. Wenn wir heute einen Engel sehen würden, der würde da bei der Tür reinkommen, wir würden alle umfallen. Weil wir merken, der bringt etwas von der Heiligkeit Gottes mit. Und das ist ein hohes Wesen, ein Engel. Wie Daniel, der gezittert hat, als ihm ein Engel erschien. Werden die Menschen über den Engeln sein, die Erlösten werden über den Engeln sein. Welch eine Würde des Menschen steckt in den Menschen drinnen. Die Aufgabe zu herrschen in alle Ewigkeit. Wie lange dauert dieses Herrschen? In alle Ewigkeit. Ewigkeit ist nicht Zeitlosigkeit, sondern Ewigkeit ist verherrlichte Zeit. Ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Die Zeit hört nie auf. Die hat Gott erfunden, aber aufhören tut sie nicht. Zeit in verherrlichter Form. Ich schließe mit einem Vers, einem Liedvers. Und wenn der Herr von hinnen mich gerufen, wenn ich von seinem Glanz geblendet stehe, anbetend niederfall zu seinen Stufen, den König dort in seiner schönen See, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Herrlich dieser Einblick. Und der Dichter, der hat etwas, möchte etwas davon zum Ausdruck geben. Möge der Herr uns segnen und möge der Herr uns die Augen öffnen, die Seite, unser Leben von der anderen Seite her zu betrachten, von der Zielseite her zu betrachten. Amen. Amen.